Ich sage immer, wenn ihr es einfach haben wollt, müsst ihr Stürmer werden. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Als Profifußballer hast du den Krankenschein immer in der Tasche. Aus dem Schatten von Ulf Kirsten rauszutreten, ist nicht möglich. Lok Leipzig hat mich brutalst geebnet wieder. Dann hat sich Dynamo ja in diese Situation reingearbeitet. Und das ist das Geile. Ich bin stolz auf die Zeit, auch wenn sie aus meiner Sicht 7 Jahre zu kurz war. Ich glaube, dass wir als Familie, mein Vater, wie auch ich, glaube ich, für den gesamten Osten irgendwo ein bisschen stehen und wissen, woher wir kommen.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Niki Tacker-Fangemeinde. Hier ist Folge 18. Hier ist der Fußball-Podcast im Osten. Mein Name ist Robert Hofmann und Basti ist bei mir und wir sind nicht allein.
Ja, zum Glück sind wir nicht allein, Robi. Und hier war dein Feuerwerk. Ich bin gespannt. Du bist mir Woche für Woche auf den Sack gegangen. Wir brauchen einen Gast aus Dresden. Wir brauchen jemand, der Dynamo verkörpert. Und Robi, ich stell dir jemand vor. Ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
Zwischen 2008 und 2015 wurde er im Tor seines Herzensvereins Dynamo Dresden Publikumsliebling und Identifikationsfigur. Der Mann mit der 13 absolvierte 128 Pflichtspiele für Schwarz-Gelb und avancierte zum Elferkiller. Nach Stationen im niederländischen Nijmegen und bei Lok Leipzig musste er 2020 seine Karriere beenden. Seit 2021 ist der MDR-Experte und angehende Sportfachwirt als Torwartkoordinator zurück bei seiner SGD und vertreibt gemeinsam mit Papa Ulf einen Gin für den guten Zweck. Herzlich willkommen bei Niki Tacker, Benny Kirsten.
Servus, hallo.
Hi Benny, schön, dass du da bist. Wie geht's dir und viel wichtiger, wie geht's eigentlich deinem Knie?
Mir geht's aktuell sehr gut. Mein Knie, ja, das wird nicht mehr heile, so wie es vorher war, sondern ich muss damit halt leben lernen und bin aber froh, dass ich trotzdem durch die Operation, durch meinen hervorragenden Physiotherapeuten oder einfach auch die Gegebenheiten, die ich hier vor Ort in Dresden habe, mich auch dementsprechend wieder auf das Level zurückgebracht habe, dass ich zumindest schießen kann und das als Torwarttrainer natürlich auch nicht ganz unwichtig ist.
Wie sieht der Tag eines Torwarttrainers gerade so aus? Also wie sieht so ein Arbeitstag des Benny Kirsten aus?
Ja, das ist auf jeden Fall mit mehr Pensum verbunden als aktiver Spieler. Also wir haben hier bei Dynamo das Konzept ja mit der Schule, das heißt mit vertieftem Sportunterricht, das habe ich dreimal die Woche. Das heißt, ich habe dort isoliert die Torhüter vormittags schon, habe dann nachmittags die Trainingseinheiten mit der U19, U17, U16 in Kombination mit dem Thomas Köhler, mein alter Torwarttrainer, der hier für die U17 zuständig ist, und wir sind auch für den Leistungsbereich zuständig und wir haben im Aufbaubereich dann auch nochmal einen Torwarttrainer im kommenden Jahr dann 2 und sind dann fürs neue Jahr gut aufgestellt. Aber was den Leistungsbereich angeht, sind wir, glaube ich, mit genug Erfahrung am Start und wir haben auch täglich Spaß dabei.
Ja, nochmal ganz kurz zurück zu der Knie-OP, weil die war ja tatsächlich speziell. Du hast ja 2020 den Meniskus transplantieren lassen, was, glaube ich, so im Profifußball vorher noch nicht da war. Was war das für eine OP und ist das was, was du jetzt fast 3 Jahre später, wo du sagen würdest, das würde ich wieder machen oder das würde ich den Leuten empfehlen, die ähnliche Probleme mit ihrem Knie hatten wie ich?
Ja, also erstmal ist es natürlich eine Geschichte, die jetzt nicht von heute auf morgen passiert ist. Es war schon ein Prozess. Also erstmal war es so, dass meine geplante Knie-OP aufgrund von anhaltenden Problemen, dass die einfach alternativlos war. Ich habe die dann geplant und in dem Reha-Prozess von 6 Monaten habe ich dann aber gemerkt, dass es sich nicht gebessert hatte und hatte dann nochmal mit meinem Leibarzt in Leverkusen, der jetzt auch der Mannschaftsarzt von Bayer ist, der war auch mein Jugendtrainer, dadurch hatten wir eine andere Verbindung zueinander, eine vertrauensvolle Basis, und ich hatte ihm gesagt, Mensch Burak, sag mal bitte was, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter, und der hatte dann mein Knie angeguckt und hat gesagt, naja, ich würde dich mal zum Böhne schicken, nach Augsburg, und da bin ich dann auch gewesen, und der hatte dann eigentlich innerhalb von 5 Minuten gesagt, dass eigentlich nur eine Transplantation in Frage kommt, um tatsächlich das Knie zu erhalten, ohne dass ich jetzt vielleicht eine Einschränkung im Torwarttrainer-Ziel habe, also dass ich, wenn ich dann Torwarttrainer sein möchte, dass ich auch die Probleme nicht habe. Ja, und dann bin ich dann relativ schnell nach Koblenz gegangen und bin dann ein halbes Jahr später, als ich auf der Transplantationsliste stand, auch dann operiert worden. Das Knie erforderte eine bestimmte Größe und natürlich einen Spender, der demnach natürlich auch verstorben ist. Und deswegen war das eine spezielle Situation. Und ich sage das auch jedem, der sich darüber informiert, über meine Social-Media-Kanäle, dass das kein Spaß ist. Also es ist schon sehr, sehr hart, die Reha dann auch anzugehen. Und ich bin aber froh, dass ich wirklich jetzt Torwarttrainer sein kann, dass ich schießen kann, dass ich mich einfach zumindest in den Bereichen bewege. Fußball spielen tue ich überhaupt nicht mehr, auch nicht hobbymäßig, gar nicht, null, weil ich das einfach nicht riskieren will, dass da was passiert. Und ja, man muss auch ein bisschen ethisch damit umgehen, dass da halt jemand seinen intakten Meniskus mir gespendet hat. Und damit gehe ich auch wirklich sehr sorgsam um.
Ja, krasse Geschichte, aber umso besser, dass es dir deinen aktuellen Job ermöglicht. Und wenn wir über deinen aktuellen Job sprechen, Was denkst du denn, was war die größte Veränderung in den letzten 15 Jahren im Torwartspiel? So zwischen der Zeit 2008, als du ins Dynamo-Tor gegangen bist und heute? Was glaubst du, sind die größten Veränderungen an der Stelle?
Ich glaube, dass wir uns lange ausgeruht haben auf Manuel Neuer, dem Besten der Welt, wenn er fit ist. Ich glaube auch, dass wir in unserer Haltung als deutsches Torwart-Mekka, wenn man es so nennen kann, dass wir gedacht haben, an uns kommt so schnell keiner ran. Aber leider haben sich die ganzen anderen Länder, England, Spanien, Italien, an uns orientiert, haben es perfektioniert und haben uns schon seit 5 Jahren den Rang abgelaufen. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, ohne jemanden zu nahe zu treten, sieht es nach Neuer, Ter Stegen dann auch erstmal ein kleines bisschen düster aus. Ich glaube, ein kleiner Lichtblick ist trotzdem da, wenn ich nach Stuttgart gucke mit Dennis Simon. Ich glaube, das ist einer der ersten, der wieder tatsächlich so unsere Torwartgilde wieder ins rechte Licht rücken kann, auch wenn er noch sehr jung ist, aber der bringt alles mit, ist ein Wahnsinnstalent, schon sehr, sehr früh jetzt auch im Profikader, auch am Wochenende, glaube ich, auf der Bank gesessen, mit 16 oder ist er 17 schon, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber auf jeden Fall sehr jung. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem gute Torhüter und auch Torhüter, die europaweit auch mithalten können, aber trotzdem ist es halt nicht so wie vor 15 Jahren und ja, das Rad dreht sich immer weiter.
Du bist jetzt gerade im Nachwuchsbereich der SGD aktiv und für die Torhüter verantwortlich. Gibt es so eine Sache, worauf du am meisten Wert legst, was du den Torhütern mitgibst?
Ja, ich würde schon gerne haben, dass meine Jungs Individuum werden, dass die Charaktere werden, dass die ja auch ein Stück weit verrückt sind, dass die eine Präsenz ausstrahlen, dass sie auch mal einen Unhaltbaren halten, dass sie diese Position mit Leidenschaft und Leben füllen und dass sie den Willen haben, es zu schaffen, als einer der wenigen wirklich in diesen Profibereich reinzustoßen, auch in jungen Jahren. Wir haben ja leider keine zweite Mannschaft. Das heißt, unsere Jungs müssen aus der U19 wirklich auf dem Level sein, dass sie den Sprung in die Profis schaffen können hier. Ich glaube, wir haben die Möglichkeiten dazu, auch das zu ermöglichen. Aber sie müssen auch wissen, dass da harte Arbeit verbunden ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich etwas zu erarbeiten und ein Ziel zu haben, ehrgeizig zu sein, am Ende immer so das letzte Quäntchen ist. Ja, also Glück kann man sich erarbeiten und man kriegt mit Sicherheit auch irgendwann eine Chance. Aber man muss auch, wenn man die Chance bekommt, da sein, auf dem Level sein. Man muss Opfer bringen, man muss auch eine gewisse Form von leidensstark sein, leidensfähig sein. Ja, also dass man Stärke entwickelt in diesen Phasen und dass man vor allem mit Fehlern umgeht. Torwart ist ein Fehlerspiel. Das ist Torwart sein, ist immer mit Fehlern verbunden, mit hohen Drucksituationen. Und ich versuche den Jungs zu erklären, dass Torwart sein keine Position ist für, in Anführungsstrichen, schwache Charaktere. Ja, du musst nervenstark sein. Du bist der Letzte, der einen Fehler ausbügeln kann. Und wenn du einen Fehler machst, dann kann ihn wahrscheinlich keiner ausbügeln. Ich sage immer, wenn ihr es einfach haben wollt, müsst ihr Stürmer werden. Das ist einfach so. Das klingt amüsant. Die Leute lachen darüber, aber es ist so. Ein Stürmer schießt an die Latte, ein Stürmer schießt vorbei. Es passiert nichts. Ein Torwart tritt über den Ball drüber, ist mitunter ein Tor. Und es wird vor jeder Saison wird die Frage hier gestellt, möchtest du den Weg gehen? Dann haben wir alle Möglichkeiten. Hast du Bedenken? Dann wird es wahrscheinlich eher nichts für dich werden. Und wer das nicht möchte, der kann sich melden und sagen, es ist nicht für mich. Aber wenn er das möchte, dann werden wir alles dafür tun, dass er zumindest die Chance bekommt, seinen Traum vom Torwartsein zu leben, egal in welcher Liga das ist. Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn irgendeiner den Regionalligasprung schafft, was schon ein Riesensprung ist für Torhüter, muss man schon sagen. Die Zeit hat sich geändert, wenn wir gerade bei den 15 Jahren waren. Früher bist du vor dem 24., 25. Lebensjahr nicht Nummer 1 geworden. Heute musst du schon 200 Spiele gemacht haben.
Ja, eindrucksvolles Plädoyer für die Torhüter. Also schicke ich dann meinen Torhütern demnächst dann auch mal einfach zu. Letzte Frage zum Torwarttraining. Siehst du dich perspektivisch eher im Männerbereich oder eher im Nachwuchsbereich und sagst, okay, das ist meins? Bist du offen? Wie sieht's aus?
Na, ich will es vielleicht ein bisschen vergleichen wie ein Torhüter, der jetzt hochkommt in die Profis, der sich einfach auch gewisse Dinge erstmal aneignen muss, der lernen muss, der mit Erfahrungen umgehen muss. Auch ich mache Fehler. Ich sag halt immer, müssen die Jungs nicht mitkriegen, wenn ich mal einen Fehler mache. In der Trainingsgestaltung, ich glaube, ich rede euch ja da auch, glaube ich, auch direkt ins Wort. Ja, wir probieren viele Sachen aus und das heißt auch, dass mal Scheiße dabei ist, ganz klar. Die Frage ist, wie oft mache ich das? Ja, und wie oft kriegen es die Jungs mit? Und wenn ich einen Fehler mache, dann tue ich natürlich so, als wäre das ganz normal und mache mir natürlich danach meine Analyse und sage, okay, das hat nicht funktioniert. Ich mag sehr, sehr gerne den Weg zu begleiten mit den Jungs. Ja, ich habe jetzt Torhüter, sind vom U16-Bereich in den U19-Bereich jetzt reingerückt oder rücken jetzt demnächst rein und man sieht diese Entwicklung. Ja, man sieht auch die schulische Entwicklung, die bei uns ja gleichzusetzen mit sportlicher Entwicklung ist. Man merkt auf einmal, dass gewisse andere Gefahren in Anführungsstrichen lauern. Ja, dann auf einmal werden dann auch mal Mädels interessant und da ist vielleicht das Training erstmal sekundär, nicht mehr primär. Und wir bezeichnen uns ja auch nicht als Trainer, sondern eher als Mentoren. Also Thomas Köhler und ich sind nicht die Trainer. Ne? Wir hören zu, wir wissen auch genau, was wir machen müssen, wenn mal irgendwo jemand mental nicht auf der Höhe ist. Und ich sage halt eben auch den Jungs immer wieder, dass sie von uns die volle Rückendeckung bekommen, auch wenn sie einen Fehler machen. Es geht darum, wie machen sie den Fehler, was machen sie für einen Fehler, wie oft machen sie ihn vor allem. Und für uns sind so ein paar Eckpfeiler und Grundpfeiler auch wichtig. Respekt, Demut, Ehrgeiz. Und ich glaube, das tut den Jungs auch menschlich gut. Und deswegen hoffe ich, dass ich natürlich irgendwann auch mal sagen kann, ich habe vielleicht jemanden dazu gebracht, oben reinzuschauen in diesen Profibereich. Aber perspektivisch natürlich ist das Ziel immer, sich weiterzuentwickeln. Und dann ist der Schritt, sagen wir mal, im Männerfußball, glaube ich, auch irgendwo ganz normal. Ob das in 5 Jahren ist, ob das, keine Ahnung, in 10 Jahren ist. Ich habe alles erlebt in den letzten paar Jahren. Ich lasse das auf mich zukommen und versuche einfach jeden Tag das, was ich immer machen wollte nach meiner Karriere, auch einfach irgendwie zu lieben und zu leben.
Inwiefern hilft dir denn dein eigener Weg, den du gegangen bist? Ja, der war ja alles andere als easy. Ja, also über Nachwuchs, Leverkusen, dann Mannheim, dann zu Dynamo. Kann man ja auch so sagen, als Torhüter sicherlich kein Gardemaß. Und dann diesen Sohnstempel, diesen Ulf Kirsten-Sohnstempel. Also du hast ja durchaus, wie gesagt, keinen einfachen Weg gehabt und hast es aber trotzdem geschafft. Inwiefern hilft dir das, diese Rückschläge oder dieses, hey, immer dran zu bleiben, auch jetzt in dem Trainerdasein?
Na, total, weil ich einfach weiß, dass es auch auf den Moment ankommt. Ich bin 1,82 groß. War nicht das große Talent. Ich hatte nicht die körperliche Verfassung, also muskulär gesehen. Ich bin wirklich sehr, sehr spät entwickelt gewesen. Aber ich hatte irgendwann den Moment, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt oder nie. Und dann habe ich alles untergeordnet. Ich war extrem ehrgeizig. Ich bin sicherlich über Grenzen gegangen. Mein Knie ist nun mal einfach ein Resultat davon. Also wenn mich jemand fragt, ja, Benny, wird es wieder so machen? 100%. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Als Profifußballer hast du den Krankenschein immer in der Tasche. Und das war einfach der Moment, sich etwas zu erarbeiten und, sag mal, die Früchte von dieser Arbeit zu ernten. Das war unheimlich wichtig für mich, weil ich weiß, dass alles möglich ist. Alles. Es ist alles möglich. Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, aus der 5. Liga in Champions League Kader zu rutschen. Vor allen Dingen heute. Keine Frage. Aber jeder der Jungs hat die Möglichkeit. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass ich selber erlebt habe, einen Traum zu erfüllen. Mein Traum war immer, ich möchte bester Spieler werden in der 2. Bundesliga für Dynamo Dresden. Ich habe das geschafft. Ich habe das aber nicht geschafft, weil es mir geschenkt wurde. Und das ist ganz wichtig, auch was zu vermitteln, dass man nichts geschenkt bekommt, dass es nichts bringt, etwas geschenkt bekommen zu haben. Und dann auch natürlich, ja, und das hat mich wahrscheinlich am meisten angefixt dann irgendwie, dass die meisten gesagt haben, die Kritiker, dass ich das und das und das nur erreicht habe, weil mein Vater Ulf Kirsten ist. Und spätestens dann mit Aufstieg und dieser beste Spieler der 2. Liga etc., diese ganzen Sachen, das konnte ich nur alleine erreicht haben. Und aus dem Schatten von Ulf Kirsten rauszutreten, ist nicht möglich. Das muss man einfach sagen. Ja, also wir lachen da oft drüber, ja, ein Torhüter ist noch nie Torschützenkönig geworden. Und dann ist es auch irgendwie total indiskutabel, was dann irgendwie in der Vergangenheit war.
Benni, du hast ja in der 2. Mannschaft gespielt und du hast die Erfahrung der 2. Mannschaft gemacht. Wir haben hier bei Nikitaka auch schon des Öfteren gesprochen über U23. Ich bin klarer Verfechter davon, auch aus meiner Erfahrung. Wie siehst du es heute und wärst du Profi geworden in der 2. Liga, wenn es die U23-Mannschaften nicht gegeben hätte?
Nee. Also bin ich mir fast sicher, ich wäre es nicht geworden. Ich glaube auch, dass Christoph Kramer es nicht gewesen wäre. Ich glaube, Christoph Kramer wäre nicht Weltmeister geworden, weil er einfach in der 2. Mannschaft bei Bayer Leverkusen unter meinem Vater, deswegen kenne ich diese Geschichte, damals wichtige Spielminuten bekommen. Und wenn man darüber nachdenkt, ja, es ist ein wirtschaftlicher Faktor, ganz klar. Aber wenn wir wirklich jetzt mal, wenn wir an die Sache rangehen und sagen, sind es wirklich diese heutzutage im Bundesliga-Fußball? 2., 3. Liga sehe ich das immer noch so ein bisschen diskutabel. Da kann man 1000 Dialoge führen mit unterschiedlichen Leuten, die sagen, ja, pro und contra, keine Frage. Ich sage, es gibt gewisse Mannschaften, da ist es absolut notwendig. Und wenn man schaut, wer es wirklich am Ende schafft, nicht zwangsläufig, sag mal, in die gleiche Bundesliga-Truppe, aber über den 2. Weg, dann über 2. Liga, 1. Liga, bin ich mir sicher, dass wir eine deutlich bessere Grundlage hätten und ganz bestimmt auch im Torwartsektor. Ich meine, schauen wir nach Freiburg. Und das ist irgendwie das Romantische an dieser ganzen Sache, dass jetzt Flecken wird vielleicht wechseln. Wer steht in den Startlöchern? Atubolu. Ja, der hat nur 3. Liga bisher gespielt. Der war oben dabei, trainiert beim Profis, aber das ist der nächste Schritt.
Und ist U21-Nationaltorhüter.
Kommt noch dazu.
Es stützt auch deine These von vorhin, ne?
Ja, und das ist doch mega. Das gibt gar keine Fragezeichen. Freiburg holt, glaube ich, nie einen Torhüter von irgendwo anders her. Ich glaube, Flecken haben sie geholt. Aber es geht erstmal darum, Chancen zu geben. Natürlich, wenn du in der U19 bei einem Spieler wackelst und sagst, boah, der war bis jetzt auch immer nur auf der Bank, dann ist es sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt Spieler, die sind körperlich noch nicht so weit. Da zählte ich dazu, da zählte Kramer dazu. Der ist heute körperlich noch nicht so weit, wahrscheinlich. Aber Christoph wird's mir jetzt verzeihen, dass ich das gesagt habe, aber es gibt viele, viele Beispiele, wo das so ist und die sehr dankbar, glaube ich, auch sind, dass sie die Möglichkeit über diesen 2. Weg dann in den Profisektor reinzukommen und ja, ja.
Du hast eben schon über deinen Weg zu Dynamo dann auch gesprochen, aber es ist ja auch so, du warst ja eigentlich schon als, sagen wir mal, als Jugendlicher, wo es noch gar nicht on vogue war, ja, Anfang der 2000er, wenn wir uns mal überlegen, wo Dynamo da so war. Du bist aber auch damals schon ins Stadion gegangen, du warst der Dynamo Dresden-Fan, du bist wahrscheinlich Dynamo Dresden-Fan und bist dann irgendwann Torhüter der ersten Mannschaft. Wie kann man das differenzieren und hat dich das gepusht, quasi Fan und Torhüter der Ersten zu sein, oder hast du es irgendwie differenziert?
Es war auf jeden Fall einfacher, sich zu motivieren, weil wenn man von etwas überzeugt ist, dann brauche ich mich vor einem Spiel nicht mit dem Gegner motivieren oder mit dem Stadion, sondern mit der Einstellung zu allem. Gleichzeitig ist es allerdings auch sehr, sehr verantwortungsvoll, so eine Position zu begleiten und vor allen Dingen auch sehr anstrengend. Also ich war nach jedem Spiel komplett alle, weil natürlich auch du, wenn du lange im Verein bist, wenn du das auch lebst und wenn du da auch kein Blatt vor den Mund nimmst. Und das war nun mal ich. Ich habe von vornherein gesagt, das ist das Größte, was ich erreichen konnte, für diesen Verein Fußball zu spielen, den mein Vater selbst begonnen hat. Dass ich extrem ehrbar war, also diese Farben zu tragen, als Torhüter natürlich eine andere, aber ich sag mal so, dieses Logo zu tragen und Teil der Geschichte zu werden. Für andere ist es die Champions League, für andere ist es die deutsche Meisterschaft. Für mich war es halt eben dieser Schritt und ich habe keinen einzigen Tag bereut. Auch wenn es mal nicht lief, ich habe keinen Tag bereut. Und das ist das, was ich auch von den Jungs erwarte, diesen Verein wertzuschätzen. Auch die Menschen, die diesen Verein zu dem gemacht haben, was er heute ist. Das einfach zu leben und zu lieben, wie ich es schon vorhin gesagt habe, das sind einfach Punkte, die dir einen Schub versetzen können, die dich auch über Grenzen hinweg tragen können, leistungstechnisch. Und wenn du rausgehst und sagst, ich werde heute alles geben und dann vom Platz runtergehst und sagst, ich habe alles gegeben, dann ist das in Ordnung. Muss nicht immer der Beste sein, aber zumindest der Einsatz muss stimmen, der Wille muss stimmen und dann ist auch vieles möglich im Fußball. Möchte aber dazu noch sagen, dass natürlich ich für den gesamten Ostfußball stehe und auch dort die Spiele, ob das jetzt Cottbus ist, den ich den Aufstieg jetzt auch gönne oder ja auch irgendwo so ein bisschen wünsche oder auch Rot-Weiß Erfurt, die jetzt oben mit dabei sind in der Regionalliga und ich genauso mitfieber mit dem HFC, dass sie nicht absteigen oder traurig bin, dass Zwickau abgestiegen ist. Ich glaube, hier in dieser Region müssen wir alle zusammenhalten. Rivalitäten gehören dazu, das ist geil. Ja, das füllt Stadien, das füllt die Herzen der Menschen. Deswegen würde ich es nicht nur rein so auf Dynamo Dresden runterbrechen, sondern ich glaube, dass wir als Familie, mein Vater, wie auch ich, glaube ich, für den gesamten Osten irgendwo ein bisschen stehen und wissen, woher wir kommen.
Das wird unser neuer Werbeslogan.
Die O-Töne, den Werbeslogan für den Podcast hast du uns auf jeden Fall schon geliefert. Du hast gesagt, man muss nicht immer der Beste sein, aber 2012, 13 hattest du tatsächlich geschafft. Du warst der beste, notenbeste Spieler der zweiten Liga und hattest damit auch quasi dein Etappenziel mit Dynamo erreicht. Könnt mir vorstellen, dass es da auch mal das eine oder andere Angebot gab. War es für dich eine Option, von Dynamo wegzugehen zu dem Zeitpunkt?
Also tatsächlich nicht. Viele würden sagen, ich bin dumm gewesen damals. Ich hatte damals ein Angebot, was ich aber ausgeschlagen habe, weil es mir einfach nicht gefallen hat. War halt nicht Dynamo. Und ich glaube, mein Problem insgesamt war, dass ich immer sehr offen umgegangen bin mit dem Thema. Und dass man irgendwann vielleicht auch ein bisschen als selbstverständlich erachtet wurde, das hatte ich tatsächlich dann immer so ein bisschen auch, das hat mich gestört, wenn das so aufkam und dass man natürlich auch immer das Gesicht war von gewissen Tendenzen, hast Fehler gemacht, war dreimal so schlimm. Damit konnte ich aber irgendwie leben und ich glaube auch, dass mich das geprägt hat, auch in meinen Erfahrungen und ich hätte auch meine Karriere hier beendet. Jeder, der mit mir hier zusammengearbeitet hat, weiß das auch. Oder jeder Trainer wusste das, dass er mich hier nicht wegkriegt. Das habe ich immer gesagt. Ich habe gesagt, ich bleibe hier so lange, wie Dynamo Dresden mich haben möchte. Und als dann halt eben die Trennung kam, dann habe ich das akzeptiert, weil niemand ist größer als dieser Verein. Das ist einfach so. Und die Loyalität konnte man mir in den ganzen Jahren nie abschreiben. Und ich bin stolz auf die Zeit, auch wenn sie aus meiner Sicht 7 Jahre zu kurz war.
Stolz kannst du auch sein auf deine Elfmeterstatistik. Ich hatte es in der Anmoderation schon mal gesagt, wie kommt man auf so eine Quote? Wie hält man 5 von 7 Elfmetern? Ist es auch Glück? Bereitest du dich speziell vor? Ist es heute noch so? Weil die Nachwuchstorhüter, kann ich mir vorstellen, wollen auch dann irgendwie am Ende des Trainings vielleicht nochmal was ausschießen. Ja, wieso bist du ein Elfmeter-Experte?
Oh, ich finde das immer hart. Elfmeter-Experte, das ist...
Zahlen sprechen für dich.
Ja, Zahlen sprechen für mich. Mit diesen 5 aus 7, die ja in der Saison auch extrem wichtig waren, dann möchte ich es überhaupt gar nicht irgendwie zur Seite drücken. Aber Elfmeter sind geil. Sind wir doch ehrlich. Was kannst du verlieren bei einem Elfmeter? Du kannst doch nur gewinnen. Und immer wenn Elfmeter kam, habe ich halt gedacht, okay, alles klar. Du hast jetzt doch eigentlich die beste Ausgangssituation. Du wirst keinen Fehler machen. Du kannst spekulieren. Du kannst all deine Erfahrungen, die du hast, da reinpacken und sagen, okay, der ist Stürmer, der ist Mittelfeldspieler, der ist Innenverteidiger. Welche Bewegungen hat er im Spiel gemacht? Welche Bewegungen macht er permanent? Bei welchen Bewegungen fühlt er sich sicher? Und dann habe ich einfach Ausschlussverfahren gemacht. Habe, okay, der ist ein Innenverteidiger, der wird wahrscheinlich eher rechts schießen als Rechtsfuß, weil die halt weniger übers Standbein spielen. Weil die eher einen öffnenden Pass aus der offenen Stellung machen, immer Innenseite hin und her schieben. Also kennt er diese Bewegung. Und danach bin ich gegangen. Ein Stürmer, der sehr schnell war oder technisch begabt, die schießen meistens übers Standbein. Zumindest habe ich mir das eingeredet. Aber das Gute war, das ist bei Lok, habe ich auch nochmal 5 aus 7 gehabt. Aber für mich war es immer wichtig, hatte dieser Elfmeter-Effekt. Spiel gewonnen, Spiel unentschieden. Beim 3-0-Niederlage, da interessiert kein Mensch, ob du einen Elfmeter gehalten hast. Es geht darum, wann du ihn hältst, in welcher Situation und ja, hat es am Ende vielleicht auch einen Effekt, dass du die Liga hältst oder sowas. Das finde ich wichtig.
Wie stehst du denn zu den Veränderungen, die jetzt auch für Torhüter anstehen, was die Elfmeter angeht? Ja, du musst mindestens einen Fuß auf der Linie haben, dann gibt es nochmal eine Regelung, was zum Abstoppen des Schützen angeht. Wie stehst du dazu?
Also ich muss ehrlich sagen, das, was ich jetzt in den letzten Jahren auch erlebt habe, ist ja absolut respektlos gegenüber einem Torhüter. Kann jetzt ein Stürmer anders finden, ist mir auch relativ egal, aber würde mich jetzt nicht noch wundern, wenn wir dann irgendwann keine Hände mehr benutzen können. Aber es ist ja ein Stürmer, der läuft an, die springen rum, die verzögern dreimal einen Anlauf, aber der Torhüter muss mit beiden Beinen oder mit einem Bein auf der Linie bleiben. Dass das logisch ist, du kannst ja nicht entgegenspringen, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Aber ein Stürmer darf dreimal verzögern, außer beim letzten Schritt. Und sind wir ehrlich, welcher Schiedsrichter pfeift beim letzten Schritt tatsächlich zurück? Keiner. Ja, und dann hauen sie den 5 Meter übers Tor. Das ist ja wenigstens dann ein bisschen Gerechtigkeit. Aber ich würde es einfach fair finden, wenn der Stürmer durchlaufen kann oder muss und der Torhüter bleibt mit beiden Beinen auf der Linie, habe ich ja überhaupt keinen Stress mit. Oder wenn der Torhüter halt eben entgegenspringt, wenn der Stürmer sowieso verzögert, dann kann er auch in die Ecke schieben. Aber ich sag mal, wir wollen Tore sehen und Torhüter sind halt eben in der Situation, sich permanent anzupassen. Und ich habe ja gesagt, wenn du eine einfache Position haben willst, muss Stürmer sein. Willst du schwere, ist Torwart.
Ja, ich sehe es genauso bei den Elfmetern. Es wird immer nerviger und du musst dann nochmal warten und guckst, ob die Füße noch über der Linie waren und die Stürmer können machen, was sie wollen. Finde es auch für uns Fußballfans als Verbraucher, finde ich super nervig. Benni, du warst dann nach deiner Zeit bei Dynamo noch bei einem anderen, ja, absoluten Traditionsverein, der auch irgendwie total emotional ist, total irgendwie für Kult steht, auch sicherlich in einer spannenden Phase. Was empfindest du heute für Lok Leipzig?
Ja, erstmal denke ich wirklich mit total angenehmen Gefühlen zurück. Ich hatte eine hervorragende, tolle Mannschaft. Ich glaube, ich brauche niemandem erzählen, dass der Profifußball, so wie wir ihn heute sehen und kennen, eine Blase ist, die schon eine Form von Scheinwelt annimmt, die extrem schnell ist, die sich permanent verändert und eigentlich schwimmt man nur so mit. Das ist wie auf so einer Autobahn, ja, du fährst eine Strecke und rechts und links saust alles vorbei und du erinnerst dich eigentlich so wirklich nicht an das, was an dir vorbeifährt und Lok Leipzig hat mich brutals geebnet wieder. Nicht, dass ich sage, ich habe das vorher nicht wertgeschätzt, aber gerade in so einer fußballverrückten Stadt lebst wie hier, dann gibt's auch mal Momente, wo du sagst, okay, du würdest schon mal gerne ganz normal in Weizenbier im Biergarten, also bei uns wäre es die Münzgasse wahrscheinlich oder der große Garten, einfach sich mal 2, 3 Weizen reinkurbeln und keine Probleme haben und das nächsten Tag dir einer schreibt und sagt, na, haben uns aber gestern schön abgefeuert. Ja, jetzt lache ich darüber, hat auch nichts verändert eigentlich meine Denkweise damals, aber ich habe ja früher nie stattgefunden außerhalb des Fußballlebens. Wir sind ganz selten feiern gegangen, meine Frau und ich, zu leidtragend meiner Frau natürlich, wäre gerne mal mit mir rausgegangen, aber wir haben das eher weniger gemacht und dann bei Lok mit Jungs zusammenzusitzen, die zum Teil noch arbeiten waren. Robert Zickert ist damals noch arbeiten gegangen. Der hat gearbeitet vormittags, ist nachmittags zum Training gekommen. Und die haben halt ein Bier getrunken nach dem Training. Gut, ich habe das nicht gemacht, weil ich habe so professionell gearbeitet wie vorher auch. Aber natürlich war die Liga eine andere. Ja, es war eine ganz neue, tolle Erfahrung auch, weil doch, und das bitte nicht falsch verstehen an alle, die in der Regionalliga spielen, es passiert halt nur mal mehr aus Zufall heraus auch, als in der zweiten Liga. Und demnach ist es als Torhüter, finde ich, sogar schwieriger als in der zweiten Liga, weil einfach viel mehr Dinge durch Zufall passieren. Und deswegen habe ich das nie abgewertet, in so einer Liga zu spielen, sondern eher als Erfahrung gesehen. Aber nochmal so ein bisschen eine neue Lebensgrundlage zu haben, auch andere Dinge wertzuschätzen und vor allen Dingen auch mal wirklich mal mit den Jungs rauszugehen und einfach mal Spaß zu haben. Es war eine tolle Mannschaft. Ich denke so gerne an diese Zeit zurück mit einem supergeilen Trainer, Heiko Scholz. Ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, auch weil ich in Dresden leben konnte und halt eben nach Leipzig immer gefahren bin. Mike Zalewski, der jetzt im Sommer aufhört.
Wenn wir ins Hier und Jetzt gehen, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, jetzt ist richtig Crunch-Time. Ja, es könnte keine spannendere Phase in der Saison sein und das gilt natürlich insbesondere auch für Dynamo. Wie schätzt du die Lage ein? Ja, jetzt Meppen, dann zu Hause Oldenburg, die Verfolger dicht hinten dran. Was ist die Prognose von Benni Kirsten?
Also erstmal hast du recht, es ist die geilste Zeit des Jahres, absolut. Und auch in der Form, auch zweite Liga und so, wie wir jetzt alle wieder da hängen und rechnen und so, das ist ja mega. Und dann hat sich Dynamo ja in diese Situation reingearbeitet. Und das ist das Geile. Und das heißt auch immer, eigentlich weißt du doch jetzt, dass du es kannst. Ist doch alles super. Du spielst gegen zwei Mannschaften, die beide noch müssen. Und das ist natürlich erstmal eine sehr gute Grundlage für den neutralen Zuschauer. Eine Mannschaft, die in der Liga bleiben möchte. Eine möchte die Liga gerne verlassen. Eine höher. Und danach die Woche hast du dasselbe wieder. Gleichzeitig spielt der Erste gegen den, die bereinigte Tabelle den Dritten. Mhm. Und hast einfach dort auch wieder die Möglichkeit, den Ersten auf einmal wieder mit reinzuholen. Und das ist ja, die Konstellation, die sind ja wild. Und dann danach die Woche alle an einem Spieltag und wir sitzen alle mit dem Handy dort und wir haben diese Live-Tabelle und oh, Tor in Osnabrück oder Tor in Elversberg, oh, Tor in Dresden und dann gucken wir uns das doch alle an und sagen,
boah, dafür spielen wir Fußball, dafür sind wir neutrale Fans. Aus Fansicht sag ich, ich hoffe, es die Konstellationen bleiben, so wie sie aktuell sind.
Ja, was soll ich dir sagen? Du sprichst ja hier von Fan zu Fan. Du siehst ja bei mir im Hintergrund auch.
Ja, ja, ganz dezent. Ja,
aber ich traue mich, das böse R-Wort gar nicht zu sagen. Ja, aber wenn du als Dynamo Dresden-Fan musst du immer einmal in der Saison mindestens das Wort Relegation in den Mund nehmen. Ist ja auch eine Konstellation, die nicht ganz ausgeschlossen ist. Du hast 2011 das Ding gegen Osnabrück gewonnen, 2013 dann nochmal gewonnen. Aus der anderen Sicht, nimm die Leute doch mal mit da draußen und sag, ey, Relegation, also erstmal Thriller ohne Ende, aber was passiert da mit einer Mannschaft und was muss man da tun, um das Ding zu ziehen? Was war da bei euch in der Kabine los?
Ich glaube, dass die beiden Mannschaften extrem unterschiedlich waren. Das Aufstiegsteam bestand wirklich aus absoluten Kämpfern. Damals 2011, aus fußballerischer Qualität, muss ich sagen, hatten wir Eswein, hatten wir Danny Sahin, hatten wir Christian Fjell. Alles andere waren absolute Kämpfer, Arbeiter, ganz einfach. Wir hatten viele Jungs, die aus der Umgebung kamen, die wussten, was hier abgeht. Und spätestens, als dann die Leute vor den Kassenhäuschen gezeltet haben, wussten wir, ey, jetzt wird's wirklich ernst. Und weil dann kamen sie wieder alle. Sie haben alle dran geglaubt, die ganze Stadt hat dran geglaubt. Und dasselbe war auch 2013. Die Konstellation der Mannschaft war ein bisschen anders. Auch die Ausgangslage war eine andere. Was wir aber für einen riesen Vorteil hatten, wir konnten halt rennen ohne Ende. Peter Pagolin hat uns richtig Wolle genommen in dem Jahr. Es war wirklich, also Peter, bitte nicht böse sein, aber du warst mit Matthias Mauksch der anstrengendste Trainer meiner Laufbahn. Für alle Torhüter mussten alles mitmachen, alles. Und ich hatte, glaube ich, einen Ruhepuls von 52 oder so, weil ich so fit war. Aber das konnten wir halt. Wir konnten bis zur letzten Minute gehen und das konnten wir auch in dem Aufstiegsjahr, weil da war es Matthias Mauksch, die Grundlage. Und deswegen konnten wir das auch wirklich gehen. Und am Ende haben wir alle dran geglaubt. Bisschen Glück hatten wir auch, klar. Und wir hatten aber in dem fast Abstiegsjahr eine individuelle Fußballqualität, die wir aber 2011 mit dem Aufstieg mit dieser Gesamtheit hatten. Und trotzdem hat es geklappt, Jahr später abgestiegen, ja, auch aus der Grundlage heraus, dass halt eben zu viele Individuen dabei waren. Es ist einfach etwas, was ich als, ja, so als Meilensteine bezeichnen würde. Weil an diesen Spieltagen zeigt sich halt Mann oder Maus. An den Tagen kannst du dich zur Legende machen. Auch als vermeintlicher Regionalligaspieler, als vermeintlicher Drittligaspieler, als 18-Jähriger, der gerade irgendwie den Sprung in die Profis macht. Ein Tor, ein Pass, ein gehaltener Elfmeter, scheißegal, eine Parade in der 90. Du schreibst dich in die Geschichtsbücher. Und das muss jedem klar sein in diesen Momenten, dass nur der Gewinner in diese Geschichtsbücher kommt und nicht der Verlierer. Aber wenn du das verstehst und das Herz auf den Platz lässt, dann gewinnt der, der mehr dran glaubt. Weil, sind wir doch ehrlich, fußballerische Qualität in der Relegation, vielleicht erste und zweite Liga, ja.
Nicht mal da, nicht mal da.
Das sind so geile Spiele, ja. Alleine deswegen, wenn ich mich zurückbeamen würde an einen Ort, Relegation. Oh, wenn du in diesem Tunnel stehst und draußen hauen sich schon dagegen, egal ob das Osnabrück-Fans sind oder Dynamo-Fans. Und dann weißt du, heute werden Dinge entschieden. Und das ist doch... Mann, wenn du nichts erlebt hast in deiner Fußballjäger, ist das scheiße. Das sind doch geile Sachen.
Welches war die geilere Party nach der Relegation und hast im Bengalo wieder gezündet?
Oh, hey. Bengalos sind nicht gut, okay? Der deutlich intensivere war der Aufstieg. Der Klassenerhalt war eher Erlösung. Hm. Zu dem Zeitpunkt stand er schon fest, notenbester Spieler. Aber das nicht an sich ranzulassen, war für mich kein Problem. Aber ich konnte es nicht genießen. Und erst als dieser Abstieg nicht kam, habe ich zu Hause gesessen, hatte damals Whisky-Cola getrunken. So ein Schrott eigentlich, ne? Oh, ja. Whisky-Cola aus der Dose getrunken.
Hätte ich nichts dagegen haben.
Ja, Red Stack war das sogar. Und da habe ich damals meine Frau angerufen und habe dann halt gesagt, wow, das war wirklich eine krasse Saison, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Und das Schöne ist halt eben, und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch so genossen, dass ich es mir erarbeitet hatte. Das war mir persönlich sehr wichtig. Und bin dann nach Mallorca geflogen und mein Vater war schon im Hotel mit meiner Frau, meiner Tochter, meine Mama war da, meine Schwester. Die haben das alle auf Mallorca geguckt und die haben gesagt, dass die ganzen Leute im Hotel dieses Spiel gesehen haben, in der Lobby und halt auch mitgejubelt haben, logischerweise. Klar, wenn Ulf Kirsten da Fußball guckt, dann sind natürlich alle für die Mannschaft, die Ulf Kirsten gut findet, das ist ja ganz klar. Und Pele Wolle zwar noch da, der ist ja rausgeflogen vor dem Relegationsspiel. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wer damals die Osnabrück übernommen hatte. Und Pele Wolz hat damals gesagt, ich sag mal, die hätten noch 3 Elfmeter kriegen können. Ich hätte alle gehalten. Das war cool. Die Anerkennung von gegnerischen Trainern, das finde ich immer super.
Wenn du auf die Saison 2022, 2023, ist ja fast rum, auf den Fußball-Osten guckst, was waren für dich absolute Tops und vielleicht auch absolute Flops?
Spielerisch oder insgesamt?
So Mannschaften, Ereignisse... Wo hast du mehr erwartet? Wer hat dich überrascht?
Also was ich immer sehr, sehr gerne sehe, ist tatsächlich Energie Cottbus. Ich finde, dass Energie Cottbus eine Mannschaft ist und speziell auch Pele Wollitz, die in den letzten Jahren nicht gerade mit
ja, mit günstigen Schiedsrichterentscheidungen dann auch vielleicht die Liga nicht gehalten haben oder hier und da auch sicherlich finanzielle Einbußen hatten. Aber NAE Cottbus kriegt es immerhin, eine Top-Mannschaft zu formen. Das dauert vielleicht 1, 2, 3, 5 Spieltage, aber dann kommt Energie. Ich gucke die mir unheimlich gerne an. Ich würde natürlich mir wünschen, dass der HFC vor allem dieses Jahr die Liga hält. Das ist leider ein bisschen schade, dass sie sich da unten so reinmanövriert haben, weil ich halte die Mannschaft für qualitativ nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt. Und eigentlich fand ich es auch schade, dass sie jetzt nochmal reingerutscht sind, weil sie sich dann doch so ein bisschen freigekämpft hatten. Ich würde mir wünschen, dass der FCM oben bleibt, einfach für die Region auch, weil sie eine gewisse Struktur haben, auch sagen wir mal, vorstandsmäßig, durchgezogen durch den ganzen Verein, wichtige personelle Entscheidungen getroffen haben, die es einfach rechtfertigt, dass sie da oben in der zweiten Liga bleiben. Außerdem will ich nächstes Jahr ein geiles Derby haben. Schade, dass Erzgebirge Aue sich verabschiedet hat, muss man glaube ich auch so sagen, aus der zweiten Liga, weil es doch irgendwie ein Dauerkandidat immer irgendwie war. Auch mit einem tollen Aushängeschild Martin Mendel, der auch, ich glaube, seit gefühlt 30 Jahren dieses Verein spielt.
Mindestens.
Der ewige Mendel, sage ich immer. Und ja, einfach, sag mal, auch mit Lok und Chemie in der Regionalliga halt immer so ein geiles Stadtduell hast. Das sind zum Beispiel auch wichtige Spiele meiner Karriere. Stadtderbys gegen Chemie. 3 Spiele, kein Gegentor. Das steht ganz weit oben auf meiner Karriereliste. Und ja, ich glaube, dass das schon schön wäre, wenn Cottbus oder Erfurt tatsächlich den Gang schaffen können.
Auch da sprichst du uns aus dem Herzen. Um auf den letzten Punkt mal zu kommen, auch jetzt als MDR-Experte immer mal wieder am Mikrofon, ist es schwer, sich darauf, sag ich mal, oder diese Umstellung dann auch von oben zu gucken, zu sprechen? Bist du ein Naturtalent, was Rhetorik angeht? Hast du dir das erarbeitet? Und wieso macht dir das so viel Spaß? Weil das verkörperst du zumindest, ist unser Eindruck.
Na, erstmal bin ich dem MDR sehr dankbar, weil kurz nachdem eigentlich diese Diagnose kam mit dem Knie, kam sofort der Anruf, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Und da habe ich natürlich gesagt, dass ich das total schön finde, dass erstmal da die Möglichkeit besteht, weil mein Vater war jetzt nicht die Person, die wirklich sehr journalistenfreundlich war. Und ich bin eigentlich irgendwie so genau das Gegenteil. Man könnte uns rhetorisch oder auch so von der Offenheit her nicht vergleichen. Ob ich dafür ein Talent habe, weiß ich nicht, aber sind wir doch ehrlich, eigentlich mag ja keiner Experte. Ne, weil Experte, das klingt immer so, als wüsste man das besser. Ich versuche das halt einfach zu sehen. Ich gucke drauf aufs Spiel und sage, ja, das sieht mir wie ein 4-4-2 aus. Aber ich würde jetzt nie mich hinstellen und sagen, das ist ein 4-4-2 und das sind asymmetrische Außenverteidiger. Das mache ich nicht. Das würde mir keiner abnehmen. Aber ich kann erklären, was in dem Spieler vorgeht. Ich kann erklären, was passiert, wenn der Torhüter rauskommt, der Ball nicht fängt. Das kann ich erklären, weil das weiß ich. Das würde mir auch jeder abnehmen. Aber ob die jetzt auf der Sechserposition ruschieren, ja, ganz ehrlich, will keiner hören.
Und bist du lieber vor Ort? Also ist das ein Unterschied als im Studio in Leipzig?
Oh, ich wäre gern vor Ort lieber. Ja. Aber Studio Leipzig ist halt speziell zwischen November und Februar sehr, sehr angenehm. Wenn dann der Beton von unten nicht abstrahlt, die Kälte. Ja. Aber ich mache beides sehr, sehr gerne. Ich kann mir auch vorstellen, dass man, dürfen wir ja nicht im MDR jetzt in der dritten Liga, haben wir ja keine Feldrechte, sondern wir haben ja nur Rechte für die vierte Liga. Und ich würde mir wünschen, auch für die nächsten 2 Jahre einfach auch die Regionalliga deutlich mehr zu zeigen und deutlich präsenter zu machen, weil diese Liga das auch irgendwo verdient hat. Ja, der Ruf Regionalliga, so eine Pleite-Liga und so, das finde ich immer ein bisschen schade, weil am Ende steht und fällt es mit Fernsehzeit. Und ich kann auch verstehen, dass es natürlich alles mit Geld irgendwo verbunden ist, keine Frage. Aber wenn man sieht, wie diese Regionalliga aufgebaut ist, dann ist das keine unattraktive Liga. Und so ein Freitagabendspiel hätte auch mal was, finde ich. So in der Primetime, geil so. Aber ich kann es verstehen, ich habe keine Handhabe da. Aber diese Liga hat es verdient eigentlich. Vielleicht wird es ja mal. Und wenn nicht, gut, dann halt Sonntag 16 Uhr.
Ja, bin ich bei dir. Also speziell, was dann auch jetzt in Cottbus immer los war oder dann Dienstagabend gegen BFC, klar unter Flutlicht, dann mal im Alfred-Kunze-Sportpark Flutlicht, da geht schon ein bisschen was. Ich finde, der MDR macht das echt mittlerweile cool und viel mehr. Ostsport TV kümmert sich um die Liga. Also ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, so wenn ich die Regionalliga angucke, ne? Um der auch so gerecht zu werden, was da einfach für Vereine spielen mittlerweile.
Ja, definitiv. Würde ich unterschreiben und ich hoffe, dass auch die Reform kommt, dass der Mais doch aufsteigt. Das wäre mir persönlich sehr, sehr lieb.
Bitte, bitte. Das ist längst überfällig.
Ach, schlimm, ey.
Benni, noch, wir haben über deine ganz verschiedenen Rollen und Hüte gesprochen, die du aufhast. Und du hast aber auch noch einen Hut auf, gemeinsam mit deinem Vater, die Kürstenstiftung und der Gin, der Schwatte, ja. Den jetzt für einen guten Zweck vertreibt. Also erstmal, kann man den Fusel auch trinken oder sieht er nur gut aus?
Nein, 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 den kann man tatsächlich auch trinken. Das war uns auch echt wichtig. Wir wollten nicht einfach nur irgendwas auf den Markt schmeißen und dann sagen, hier sauft. Wirklich dieses Wort genießen ist ganz wichtig für uns, ja. Es heißt nicht, die Leute sollen jetzt in den Laden laufen und 20 Kisten kaufen. Das sollen sie natürlich nicht, weil wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Menschheit und der Öffentlichkeit. Also wenn man einmal im Jahr eine Flasche kauft, ist das absolut ausreichend und man hat wirklich was Gutes abends auf auf dem Tisch stehen. Dafür stehen wir auch. Wir lassen die Manufakturarbeit brennen. Ja, es ist anstrengend, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass es diese Form annimmt, mal als wir uns das überlegt hatten. Und das Bolzwarz-Projekt ist ja jetzt auch umgesetzt worden. Wir hatten gestern die Eröffnung hier im Kinderhaus Leubnitz. Die Stiftung hat den Platz finanziert, so wie es auch zielgerichtet war. Und ich glaube, es ist gut gelungen. Wir haben viel gelernt. Es war unser erstes Projekt, was wir alleine umgesetzt haben, zusammen mit Private Greens. Das ist die Firma, die den gebaut hat. Und wir hoffen, dass es nicht der letzte ist und dass das in den nächsten Jahren dann auch so weitergehen wird. Und dann wären wir auch sehr, sehr stolz, denn die Kids brauchen einfach Bolzplätze.
Also spricht uns da aus der Seele. Und es ist auch cool, dass ihr gerade die Regionen damit unterstützt. Also ich glaube, Basti, fürs nächste Niki-Taka-Treffen muss mal der Schwatte-Gin auf den Tisch und dann geben wir nochmal Feedback, Benny.
Gerne, freue ich mich.
Stichwort der Schwatte. Dein Papa, siehst du deinen Papa jetzt wieder öfter? Seit Anfang März ist er, glaube ich, jetzt sportlicher Berater des Vorstands bei Dynamo. Ich glaube, du freust dich und deine Kinder freuen sich auch, dass der Papa bzw. Opa wieder da ist, richtig?
Ja, meine Kinder tatsächlich sehr. Ja, die lieben ihren Opa total. Mein Vater ist auch wirklich ein toller Opa. Die Kids haben tatsächlich mehr als ich von ihm früher. Er war ja nicht oft da. Ich bin froh, dass jemand im Verein ist, der wirklich diese Identifikation und diese Leidenschaft für diesen Club hat und vor allen Dingen weiß, wie es im Fußball läuft. Ja, das heißt nicht, dass er allwissend ist, aber ich glaube, dass er Entscheidungen im Sinne des Vereins treffen kann, die einfach diesen Verein Schritt für Schritt weiterbringen. Wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten extrem an Infrastruktur zugenommen. Wir haben extrem viel in der Vereinsarbeit getan. Also jetzt mal, lass uns mal davon wegkommen, dass es auch hin und wieder mal auswärts ein bisschen rappelt. Das ist ein Thema, was nicht nur Dynamo Dresden betrifft, ja. Aber dieser Verein lebt und diese Stadt lebt vor allen Dingen diesen Club. Und da gehört einfach eine Persönlichkeit wie Ulf Kirsten hierhin. Und wenn es jetzt nicht mein Vater wäre, ich würde aufschauen und sagen, das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft und darauf lässt sich aufbauen. Alles andere liegt nicht in der Hand von ihm. Das sind sportliche Dinge und wir alle müssen da auch wachsen. Ob das jetzt Jugendarbeit ist, Profis, ob das Fans ist, alles muss gleichzeitig wachsen und da ist diese Position jetzt, glaube ich, absolut notwendig gewesen.
Ja, cool. Dafür drücken wir definitiv die Daumen. Und welche Persönlichkeit auf jeden Fall in diesem Podcast gehört hat, das war es definitiv du. Benny, wir wollen dich aber nicht entlassen, ohne dich durch unser Fragenfeuer zu jagen.
Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist.
Wir haben 8, 9 kleine Fragen. Stellen sie dir mal abwechselnd. Du hast eine Sekunde Zeit zum Antworten.
Boah, eine Sekunde Zeit.
Okay. Nein. Mit Bitte um kurze Antwort. Ja. Aber nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wir freuen uns auf die Antworten und Robi würde starten.
Benny, wer war der beste Mitspieler deiner Karriere?
Oh Gott. Ich hatte voll geile Mitspieler. Der beste? Scheiße. Jetzt drehe ich irgendeinen vors Gesicht. Das ist total unfair.
Es geht ja nur um das Positive herausstellen. Du tust ja den anderen nicht weh.
Robert Zickert.
Alles klar.
Was ist deine Lieblingssportart nach dem Fußball?
Golf.
Wer war der Held deiner Kindheit?
Ulf Kirsten.
Wer ist der beste Torhüter der Regionalliga Nordost?
Jakub Jakubow.
Was ist dein Lieblingsrestaurant in Dresden?
Das, was mir jetzt am meisten Prozente nach der Antwort gibt.
Wir vertecken die bei Instagram und dann müssen sie liefern.
Oh Mann, es gibt so tolle Restaurants hier. Vitori.
Okay. Wir bleiben in Dresden. In welcher Liga spielt Dynamo Dresden 2028?
Zweite Liga.
Was war das beste Spiel deiner Karriere?
Relegationshinspiel Osnabrück.
Wer wird Sachsen-Pokalsieger 2023?
Mein erster Gedanke war CFC.
Und wer sollte bei der EM 2024 im deutschen Tor stehen?
Testing.
Ja, gut. Auch da herrscht Einigkeit in der 1987er-Riege, die wir hier sind. Guter Jahrgang, glaube ich.
Beim besten Spiel der Karriere muss ich, glaube ich, tatsächlich nochmal einhaken. Sagen wir mal so, es war das wichtigste Spiel. Irgendwie das beste Spiel gibt's nicht, weil ich immer was zu verbessern hatte. Und das ist mir echt wichtig, weil das beste Spiel heißt nie, dass man alles richtig gemacht hat. Und auch in dem Spiel habe ich nicht alles richtig gemacht, aber es war das Wichtigste. Möchte ich an alle da draußen nochmal sagen.
Ist notiert und aufgezeichnet.
Sehr gut, sehr gut.
Benny, ich glaube, dann haben wir es. Wir sind dir zu Dank verpflichtet. Es hat großen Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Da war viel Feuer drin, da war viel Emotionen drin, so wie wir dich vom Platz kennen.
Ich war übelst ruhig auf dem Platz. Erzähl nicht so einen Schrott, das sagen voll viele. Ich war immer eine Ebene, immer ruhig. Nie beim Tor gejubelt, immer
ruhig. Ach stimmt, für Torhüter ruhig.
Ich war nie emotional.
Stimmt, war meine verkehrte Wahrnehmung.
Ja, wirklich.
Ganz objektive Wahrnehmung. Nee, Benny, also hat Spaß gemacht, hat riesen Spaß gemacht. Du verkörperst diese emotionale Fußballregion, die uns zu diesem Podcast gebracht hat. Glaube ich, überragend. Viel Spaß jetzt draußen.
Danke.
Knall die Bälle in den Winkel, schrei die Jungs an und für uns heißt es herzlichen Dank nochmal.
Ja, danke euch auch, dass ihr das macht. Ich glaube, das ist für unsere Region extrem wichtig und bleibt dran und ich hoffe, dass wir uns nochmal wiederhören, wiedersehen, wie auch immer. Meldet euch, wenn ihr in Dresden seid.
Sehr gerne, das machen wir auf jeden Fall.
Und vielen Dank.
Danke, Benni.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
Wow, das war für mich natürlich ein richtig, richtig cooler Moment, ja, mit Benni Kürsten hier sprechen zu dürfen. Aber ich glaube, für euch alle da draußen auch ein ganz, ganz toller Repräsentant, nicht nur für Dynamo Dresden, sondern für die ganze Region. Der Mann hat gebrannt und brennt und das war geil. Das hat Spaß gemacht.
Ja, absolut. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen, würde Robert auch mal sagen. Robi, unser letzter Folgentitel war Fischers nächster Streich. Und ich sag mal so, er hat gestrichen. Union hat einen Riesenschritt Richtung Champions League gemacht. Kevin Behrens hat auch in der Kabine schon die Champions League-Hymne einmal angespielt. Dafür Schmunzler, selbst bei Urs Fischer erhalten. Eindrucksvolle Vorstellung, würde ich sagen. Haben wir beide so nicht erwartet, muss ich hier auch nochmal gestehen.
Mega eindrucksvolle Vorstellung, vor allen Dingen eine mega eindrucksvolle Vorstellung in Halbzeit 1. Und wir haben nicht nur Kevin Behrens und die Champions League-Hymne, sondern wir haben auch einen neuen Bum-Bum-Becker. Deutschland hat einen neuen Bum-Bum-Becker. Riesiger Auftritt von Geraldo Becker inklusive Spider-Man-Jubel, dem ihn nicht mal Disziplinfanatiker Urs Fischer übel nehmen konnte. Und wie du sagst, 4-2 Heimsieg in der Alten Försterei und damit anderthalb Schritte am Henkelpott.
Ja, so sieht's aus und ich denke, da wird auch nicht mehr viel schief gehen. Union jetzt am morgigen Samstag bei der TSG Hoffenheim. Ich glaube, da hat Union noch nie wirklich so gut stattgefunden. Aber ein Punkt würde ja vermutlich schon reichen. Freiburg jetzt auch kein ganz leichtes Spiel. Heute Abend dann schon gegen Wolfsburg. Ich würde vermuten, dass die Champions-League-Teilnahme von Union Berlin am Wochenende schon feststeht. Bin mir aber sicher, dass, wenn sie es diese Woche nicht klar machen, dass sie es dann nächste Woche machen werden.
So sieht's aus. Wir haben also eine sehr, sehr positive Entwicklung und es scheint sich tatsächlich meine Prognose zu bewahrheiten, dass Union Berlin kommende Saison Champions League spielt. Ebenfalls sehr positive Prognosen hatten wir für den FCM, der sich auch immer besser entwickelt in Liga 2 und, du hast es schon mehrfach hier angesprochen, immer mehr zum Zünglein an der Waage wird. Heute Abend geht's nach Darmstadt, die zwei Matchbälle verballert haben und immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition in Richtung Liga 1 haben. Aber ich würde sagen, das große Zittern fängt an und dann willst du eigentlich nicht gegen einen FCM spielen, der jetzt komplett befreit aufspielen kann. Richtig, Basti?
Ja, weil du willst eine Mannschaft haben, die entweder weniger Plan hat oder vielleicht nicht ganz so eine spannende Serie aktuell. Magdeburg hat erstens einen super Plan. Sie wollen Fußball spielen, sie wollen den Ball haben. Das will auch Darmstadt. Ich finde, es ist ein super schwieriges Spiel für die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht. Du hast zwei Matchbälle nicht genutzt. Jetzt spielst du Freitagabend gegen, wie gesagt, eine gefährliche Magdeburger Mannschaft. Boah, das wird spannend. Ich rechne fast mit einem Punkt und dann wirklich einem absoluten Finish am letzten Spieltag, wenn dann Heidenheim, Darmstadt und der HSV um die beiden direkten Aufstiegsplätze kämpfen. Aufgestiegen, Robi, ist übrigens schon Hansa Rostock, ne? Da müssen wir herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg sagen.
Aufgestiegen ist die zweite Mannschaft des FC Hansa von der Oberliga in die Regionalliga. Man hat sicherlich auch dort noch so einen kleinen Blick natürlich auf die erste Mannschaft, der wir natürlich sehr, sehr gerne vorzeitig zum Klassenerhalt gratulieren möchten. Überragende 12 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Aber sie sind noch nicht ganz durch. Alois Schwarz hat auch noch mal ein paar Beispiele aus der Vergangenheit vorgerechnet, um der Mannschaft klarzumachen, wir sind noch nicht durch. Und wir sind noch nicht durch, hätte dann eben auch eine Implikation auf die zweite Mannschaft, weil die natürlich nur aufstiegsberechtigt sind, wenn der FC Hansa in der zweiten Liga bleibt, wovon wir aber absolut ausgehen. Gerade mit dem Lauf jetzt, den sie im Rücken haben und vor allen Dingen mit den 4 Punkten Vorsprung für 2 noch ausstehende Spiele.
Ja, diese beiden Spiele werden stattfinden. Einmal in Nürnberg beim Club, dann am letzten Spieltag, das hatten wir mit Kevin Meyer hat schon besprochen, Heimspiel gegen Braunschweig. Ja, Bielefeld durch einen Last-Minute-Treffer von Jani Serra, 97. Minute gewonnen. Ansonsten wäre Hansa schon wirklich so gut wie durch. Ich hoffe einfach mal, dass Bielefeld jetzt nicht gegen Paderborn das Derby gewinnt. Dann wäre es auch schon rum. Dann würde es reichen für Hansa, egal was sie am Sonntag in Nürnberg machen. Ja, dann können wir uns auf ein weiteres Jahr zweite Liga mit Hansa Rostock freuen. Und ich denke, die zweite Mannschaft wird in der Regionalliga Nordost dann definitiv auch eine Bereicherung sein. Da bin ich mir ganz sicher. Robi, wer leider auch in der Regionalliga Nordost spielen wird, und damit gehen wir rein in die dritte Liga, das ist der FSV Zwickau. Wir hatten es vorausgesagt in der Saisonprognose, wurden leider bestätigt, hatten jetzt letzte Woche auch gesagt, dass sie vermutlich am Wochenende abgestiegen sind. Das sind sie jetzt nach 7 Jahren. Ich finde, man muss nochmal herausstellen, wie grandios in Zwickau gearbeitet wurde, dass sie 7 Jahre überhaupt diese dritte Liga halten konnten. Aber wir müssen auch herausstellen, dass sobald personell nicht mehr auf Kontinuität gesetzt wurde, ging es abwärts.
Ja. Natürlich begibt man sich jetzt in- und extern auf Ursachenforschung. Es war viel Unruhe da im Verein und meines Erachtens aber auch der große Fehler begangen worden, den auch andere Vereine schon gemacht haben. Diese Kontinuität, diese 7 Jahre dritte Liga und was man erreicht hat mit wenig Mitteln, nicht genug anzuerkennen. Wir haben oftmals darüber gesprochen. Ich möchte es jetzt beim besten Willen auch nicht Ronny Thielemann in die Schuhe schieben, bin ich weit davon entfernt. Aber ich glaube, man hat sich mit dem personellen Wechsel, Enox weg, Wachsmuth weg, kein Gefallen getan und nicht dazu beigetragen, dass mehr Ruhe in den Verein einkehrt, die man dringend gebraucht hätte. Und ja, sie haben jetzt gerade in den letzten Spielen öfter mal unter Beweis gestellt, was gerade offensiv auch für ein Potenzial da ist. Aber defensiv musst du dann einfach sagen, waren es einfach viel zu viele Gegentore, viel zu viele Standard-Gegentore und Kopfball-Gegentore. Du kannst nicht nur daran runterbrechen, aber das war nicht die Bilanz eines Drittligisten. Und deswegen gehst du jetzt runter. Und es wird auch ehrlicherweise schwierig sein, so schnell wieder hochzukommen. Kommen, ist zumindest meine Prognose.
Ja, und wenn wir drauf schauen, haben auch ganz wenige Spieler nur Vertrag. Ich glaube, Davy Frick hat Vertrag, der ein oder andere Jugendspieler. Es wird ganz schwierig sein, den Kader so zusammenzuhalten, denn das wäre Grundvoraussetzung aus meiner Sicht, um eine Chance zu haben auf den direkten Wiederaufstieg. Wie es finanziell aussieht, weiß man nicht. Ich denke, dass Ronny Thielemann eine ordentliche Truppe zusammenstellen wird. Fragt es auch noch, ob er dafür Hilfe bekommt, weil das hat er in der Form so auch noch nicht machen müssen. Ich finde, so ein Verein wie Zwickau braucht dann schon auch einen sportlich Verantwortlichen. Einfach für die Kaderplanung, das hatten wir hier auch schon mal diskutiert. Für mich dann aber Zwickau im nächsten Jahr in der Regionalliga definitiv kein Aufstiegsfavorit.
Stichwort Kaderplanung. Voll in der Kaderplanung für die kommende Saison drin ist der FC Erzgebirge Aue. Letzte Woche verkündet, dass man sich von 7 Spielern trennen wird. Und da ist unter anderem auch Dima Nazarov dabei, der schon eine Art Legendenstatus in Aue genießt, sich blöderweise jetzt am vergangenen Montag gegen BVB 2 auch noch verletzt hat und vielleicht um sein Abschiedsspiel im Erzgebirge gebracht wird. Aber ja, die Saison dümpelt dahin. Und dann gab es nochmal ein schönes 3-3 zu Hause und viel Planung der kommenden Saison.
Was man sich sicherlich nicht einplanen muss, ist das Spiel morgen gegen Ingolstadt.
Der Egaliko.
So könnte man ihn nennen, wenn man auf die anderen Ostduelle guckt und was da noch so abgeht im Fußball-Osten. Du hast es angesprochen, die Planung laufen. Sportchef Matthias Heidrich hat da sicherlich viel zu tun. Das Budget ist auch wohl geringer, wenn man die Zeitung korrekt verfolgt, als im letzten Jahr. In Nazarov eine Ikone weg, haben aber schon mit Stefaniak und Mendel dann auch, sag ich mal, wieder ein Gerüst. Also es wird definitiv ein vermutlich ausgewogenerer Kader für die Drittligasaison werden. Ob es dann für den Angriff nach oben reicht, was sicherlich das Umfeld dann sich erhofft, das werden wir abwarten, Robi. Greifen wir oben an?
Wir greifen auf jeden Fall oben an. Und wenn es um oben angreifen geht, müssen wir natürlich über Dynamo Dresden sprechen.
Haben wir ja heute noch nicht.
Lass uns endlich über Dynamo Dresden sprechen. Die Konstellation haben wir eben mit Benny schon angerissen. Boah, es ist einfach knapp ohne Ende. Es ist nervlich, eine absolute Herausforderung. Und ja, was soll ich sagen? Du spielst jetzt am Montag das letzte Drittligaspiel vorerst der Geschichte. Also erste, zweite Liga ist das Montagsspiel ja schon Geschichte und jetzt auch in der dritten Liga. Das ist so ein bisschen die Frage, ist es Vor- oder Nachteil, Basti, aus deiner Sicht? Du kannst dir jetzt die anderen vorher angucken oder eben auch Montag noch mehr unter Druck stehen. Wie siehst du es?
Ich glaube, es ist ein Nachteil, weil du dich einfach damit beschäftigst. Du hast schon am Wochenende die anderen Spiele im Kopf. Du hast schon automatisch unterbewusst vielleicht eine Enttäuschung, wenn Wiesbaden und Saarbrücken gewinnen und der Druck steigt einfach. Also ich sehe es als Nachteil und verstehe es auch ehrlicherweise nicht, warum nicht beide letzten Spieltage. Ja, ich verstehe es, weil die alle Kohle machen wollen. Ja, aber aus meiner Sicht, aufgrund der sportlichen Fairness, sollten zumindest dann die Spiele von den Mannschaften, für die es oben oder unten um was geht, zur gleichen Zeit angepfiffen werden.
Bin ich 100% bei dir. Einziger Vorteil, der aus der Konstellation heraus passieren kann, und dann ist das Spiel trotzdem noch nicht gewonnen, aber der HFC spielt am Samstag zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Und wenn sie RWE schlagen, wie wir alle hoffen, haben sie den Klassenerhalt sicher. Und damit hat auch Meppen Montagabend keine Chance mehr, dann zu rücken. Deswegen wird das Spiel am Samstag in Halle nicht nur interessant sein für Dynamo Dresden, sondern auch für die Regionalliga Nordost und die potenziellen Absteiger. Also ich glaube, dass man in Meuselwitz und in Lichtenberg ganz genau gucken wird, was am Samstag in Halle passiert. Das ist, glaube ich, logisch. Wenn der HFC runtergeht, hast du auch einen weiteren Absteiger in der Regionalliga Nordost. Und wenn sie, wie wir hoffen und glauben, drinbleiben, gibt es eben einen Absteiger weniger. Und es bleibt bei den beiden feststehenden Absteigern TB Berlin und Germania Halberstadt.
So ist es, Robi. Dir ist eine hervorragende Überleitung in die Regionalliga gelungen. Du bist schon drin im Abstiegskampf. Ja, wie du richtig sagtest, Meuselwitz letzte Woche ein ganz wichtiges Spiel gewonnen, Lichtenberg gegen TB gepatzt. Dementsprechend Meuselwitz jetzt in der guten Konstellation, den Ich gehe mal davon aus, dass Halle drin bleibt, dann wäre Meuselwitz gerettet und Lichtenberg abhängig von Energie Cottbus im Relegationsspiel. Warum Energie Cottbus im Relegationsspiel? Robi, der Deckel ist noch nicht ganz drauf, er ist aber schon in der Hand und so gut wie auf dem Topf. Aber über dieses Topfspiel müssen wir trotzdem sprechen, oder? Es war schon gigantisch.
Ja, fantastische Kulisse, Regionalliga Nordost und du hast fast 19.000 Zuschauer. Ist natürlich geil. Erfurt hat da fast mal kurz ein bisschen den Stimmungsstecker gezogen und Cottbus ist danach angerannt, hat auch verdient den Ausgleich erzielt, ist ihnen am Ende dann aber nicht gelungen. Das, worauf wahrscheinlich fast 19.000 Leute gehofft haben, dass man den Titel oder den Staffelsieg sichern kann, das möchte man jetzt gerne gegen Babelsberg nachholen und man hat natürlich das Bestreben, eine ähnliche Kulisse in Cottbus nochmal an den Start zu kriegen und dann machen wir einen Haken an die Regionalliga-Saison und dann ist Crunchtime mit Relegation gegen die Spielvereinigung Unterhaching.
Genau, die unsägliche Relegation, auch die haben wir vorhin schon besprochen und das werden wir dann zu gegebenen Zeitpunkt, also vor den beiden Relegationsspielen, machen. Nur für euch da draußen auch schon mal in die Terminkalender, 7. Juni, das Heimspiel des Nordostvertreters, aktuell kann das ja also noch in Cottbus oder in Erfurt stattfinden, am 11. Juni dann, so verdichten sich die Vorzeichen definitiv im Sportpark Unterhaching, das Rückspiel und die Entscheidung um den Aufstieg in Liga 3.
Und bevor wir die Regionalliga zumachen, für heute noch zwei Schlagzeilen, mehr oder minder. Miro Jagatic verlängert bei Chemie. Schon oftmals darüber gesprochen, wie wichtig Konstanz gerade in einem Verein ist, wo die Mittel vielleicht nicht alles sind. Und unsere Zürtaki-Jungs aus Luckenwalde haben wieder zugeschlagen. Letzte Woche dafür gefeiert, für ihre Kabinenparty zum Klassenerhalt, haben sie jetzt auch nochmal Greifswald weggefiedelt, lagen sogar 0-2 zurück und am Ende 6-2. Also das Projekt Greifswald, die haben echt ein bisschen Stress gerade. Aber darauf wollen wir nicht eingehen. Freundes für Luckenwalde. Und von Luckenwalde frage ich dich, Basti, was war denn sonst noch so?
Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensekt.
Ja, Robi, erstmal müssen wir sagen, Makoto Hasebe, ja, du hast letzte Woche angesprochen, er hatte Urin im Blut. Der Verdacht hat sich nicht bestätigt, ne? Müssen wir nur mal festhalten. Also ihm geht's gut. Es war doch nur Blut im Urin.
Ja, können wir zufrieden sein. Ich dachte eigentlich, er hätte Benzin im Blut, die alte Maschine, aber ja. War ein kleiner, lustiger Versprecher, der bei euch und bei uns durchaus zu Erheiterung geführt hat.
Dann gab es einen Abstieg nach 29 Jahren in unserem Sendegebiet, so will ich es mal nennen, Turbine Potsdam. Wir hatten mit Ariane in Folge 5 fast, glaube ich, darüber gesprochen. Turbine Potsdam ist nach 29 Jahren aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Man muss sagen, vollkommen verdient. Wird jetzt spannend zu beobachten sein, was die Entwicklung bei speziell Union, Hertha und Viktoria dann in Berlin auch mit dem Fußballstandort weiblich Potsdam macht. Bin sehr gespannt und habe da nicht viel Hoffnung. Aber wir werden schauen. Was hast du noch?
Ja, mir hat mal wieder jemand aus der Seele gesprochen, als es um das Thema VAR ging. Diesmal war es RB-Trainer Marco Rose, ja, der ja öfter mal jammert, würde ich sagen. In dem Fall fand ich es aber sehr sympathisch. Sein Vorschlag war, dass man bezahlbaren Wohnraum oder auch Lagerboxen aus der Ecke machen sollte, wo sich aktuell in Köln der VAR befindet. War eine Reaktion auf eine ja durchaus fragwürdige Entscheidung im Heimspiel am Sonntag gegen Werder. Nichts Besonderes, aber eine lustige Anekdote. Und zumindest was den VAR angeht, sind sich Marco Rose und ich sehr einig.
Robi, sind wir uns auch einig, dass meine Schiedsrichter die besseren drei waren?
Soweit würde ich an der Stelle nicht gehen, aber was die Zuhörer in der letzten Woche gehört haben, ist, glaube ich, dass uns hier das erste Mal dieses Draft-Thema, ja, der andere Pick ist dann halt weg, hat mich hier durchaus zu Herausforderungen getrieben. Ich glaube, gemeinsam haben wir eine ganz gute Top 5.
Ja.
So viel steht fest und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Ja, und wir hatten auch eine geile Top 10 in der vergangenen Woche. Müssen wir schon mal nochmal ansprechen, die Zuschauertabelle des Fußball-Ostens. Hansa führt knapp vor Dynamo, Union auf 3. Cottbus sich jetzt nach dem Highlight-Spiel mit 18.600 sicherlich nochmal nach oben gepusht. Das wird spannend zu sehen sein, wie das in den letzten beiden Wochen ausgeht und über 1.000 Mal angeklickt in den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Also das hat euch Spaß gemacht und uns dann dementsprechend auch.
Und damit machen wir auch diese Woche einen Haken an diese Folge, an eine Folge mit Benny Kirsten, die Legendenstatus haben wird. Und Legendenstatus können auch einige Mannschaften an diesem Wochenende erreichen. Wir drücken wie immer fleißig die Daumen für unsere Teams hier im Fußball Osten. Wünschen euch ein hervorragendes Fußballwochenende. Bleibt uns bitte gewogen. Teilt Niki Tucker, wo ihr könnt. Teilt es mit den Leuten, die es noch nicht kennen. Und in diesem Sinne, sportfrei.
Schönes Wochenende und sportfrei.
Niki Tucker, der Podcast im Fußball Osten mit Robert Hofmann und Sebastian König.